Weihnachten 2010. Der Rentner Ernst H. lädt die Nachbarn zu Kaffee und Christstollen ein. Über die Feiertage sei er ganz allein. Seine Frau müsse wegen Herzproblemen in eine Klinik. Was die Nachbarn nicht ahnen, Ernst H. lügt. Die Leiche seiner Frau liegt im Raum nebenan. Der Mörder sitzt ihnen gegenüber. Die Geschichte, wie Ernst H. zum Mörder wurde, beginnt in den 40er Jahren in einem Kinderheim in Niedersachsen. Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem Kriminalpodcast der Mainpost. Wir haben heute eine besondere Folge, denn es ist unsere Weihnachtsfolge. Eigentlich hatten wir ja gesagt, wir kommen erst im Januar wieder zurück. Jetzt gibt's aber ein kleines Spezial für die Weihnachtszeit. Mein Name ist Corbinian Wildmeister und mit mir zusammen ist hier, wie immer, meine Kollegin Silke Albrecht.
Hallo Corbinian und ich darf auch gleich unseren Gast vorstellen. Das ist nämlich heute Franz Bartel. Er hat den Fall, den wir heute besprechen, damals begleitet. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich beim Rückblick auf ein spektakuläres Verbrechen dabei sein kann.
Vielleicht kannst du uns ja mal kurz erzählen, wie du damals zu dem Fall gekommen bist. Du warst ja nämlich nicht fest bei der Mainpost angestellt, sondern sozusagen freier Mitarbeiter nennt man das.
Ich bin 2009 beim BR in Ruhestand gegangen, habe als Journalist immer, früher bei der Mainpost, dann bei der dpa und dann beim Bayerischen Rundfunk immer Justiz und Polizei bearbeitet. Und als ich dann in den Ruhestand ging, habe ich es nicht lassen können, habe weiterhin, wenn irgendwo ein Verbrechen war, angefangen zu sammeln wie ein Eichhörnchen, so wie andere Leute Briefmarken sammeln oder Autogramme, habe ich diese spektakulären Fälle gesammelt und der von Reichenberg war so einer.
Franz, was ist denn das Besondere an dem Fall, über den wir heute sprechen wollen?
Also der Fall ist vom Beachtungswert her einsame Spitze. Das liegt schon mal daran, dass die Tatzeit am 24. Dezember war, also Heiliger Abend. Und da frühen Verbrechen, das ist schon bemerkenswert.
Also dahingehend, dass Medien darauf aufgesprungen sind.
Richtig.
Ja.
Dann das Besondere, ein Mann, dessen erschütternde Biografie damals bekannt wurde. Sohn eines Mörders, schon im Kindergarten gehänselt und gequält, von Erzieherinnen missbraucht. Und eine von vielen Besonderheiten dieses Falles, die man nicht vergessen kann, ausgerechnet am ersten Weihnachtsfeiertag, als seine Frau schon tot im Schlafzimmer lag, hat er Leute aus dem Haus am Nachmittag zu sich in die Wohnung eingeladen, zu Christstollen und Kaffee.
Genau, du hast es ja schon erwähnt, der Zeitraum, an dem sich dieses Verbrechen zugetragen hat, war Weihnachten, und zwar Weihnachten 2010. Wir befinden uns in Reichenberg, das ist im Landkreis Würzburg, und im Mittelpunkt des Falls steht ein Ernst H. Den Namen haben wir wie immer geändert. Und Ernst H. ist makabererweise so gut gelaunt wie selten zuvor. So schildern es dann jedenfalls die Nachbarn später. Franz, was ist denn an dem Abend passiert, an dem Heiligen Abend?
Am Heiligen Abend die Frau lag schon tot im Schlafzimmer, ging der zu Mietern dieses Hauses, hat gesagt, mit seiner Frau ging es bergab, Herzbeschwerden, sie musste kurzfristig eine Kur antreten, das sei seit langer Zeit zum ersten Mal, dass er an Weihnachten allein ist. Und da haben die Leute dann gesagt, bitte bleiben Sie hier. Er wollte die Leute zu sich nach oben einladen, blieb aber dann unten, hat gesagt, okay, ich revanchiere mich und ihr kommt morgen Nachmittag zu mir zum Kaffee. Und der Abend soll ganz normal gewesen sein. Ein paar Tränen sind geflossen zu Beginn wegen der Frau und ihrer Herzbeschwerden. Und dann hat man sich über Gott und die Welt unterhalten.
Mhm. Also die Nachbarn scheinen ein gutes Verhältnis gehabt zu haben.
Kann man so nicht unbedingt sagen. Er hielt sich meist zurück, stand im Windschatten seiner Ehefrau, die hat gesagt, was zu sagen ist. Und deswegen haben sich die Hausbewohner über diese Einladung in die Wohnung für den ersten Feiertag sehr gewundert.
Wie die Frau gestorben ist, beziehungsweise wie Ernst H. seine Frau umgebracht hat, dazu kommen wir dann auch gleich nochmal. Fakt ist, dass sie ja im Nebenraum lag, als die Familie von unten sozusagen zu Gast war. Du hast vorhin sogar noch erzählt, dass der Sohn der Familie die Leiche noch fast entdeckt hätte.
Richtig, da muss ein Fünfjähriger dabei gewesen sein und der hat die Wohnung erkundet, wie das Kinder so machen. Und während die Eltern und der Täter sich unterhielten, ist der Kleine durch die Wohnung marschiert und hatte die Hand, so wurde bei Gericht berichtet, hatte die Hand schon auf der Türklinke zum Schlafzimmer und da ist der Täter hingeschossen, hat ihn weggeholt, sonst hätte das Kind die Leiche am ersten Feiertagnachmittag entdeckt.
Genau, jetzt haben wir quasi Leiche noch im Nebenraum und der Ernst H. hat die Gäste zu Besuch. Die gehen natürlich dann irgendwann wieder und er muss sich der Leiche entledigen. Wie ist er denn da jetzt vorgegangen?
Der hat zunächst mal gar nichts gemacht, hat für ein paar Tage so getan, als wäre nichts passiert. Er ließ das Schlafzimmerfenster offen stehen. Draußen war es kalt damals, Minustemperaturen. Von daher hat sich die Leiche in Anführungszeichen gut gehalten. Und an Silvester ist er dann immer noch Leiche im Schlafzimmer mit seinem Hund, ich meine, es wäre ein Yorkshire Terrier gewesen, für einige Zeit auf Urlaub gefahren ins Allgäu.
Und die Nachbarn, waren die dann nicht misstrauisch?
Nee, dadurch, dass die Kontakte nicht allzu intensiv waren, ist den Leuten das erst nach einigen Tagen aufgefallen, dass die Frau ja auch weg war.
Und ja, so wie du das geschildert hast, war das aber schon, hat er sich auch etwas merkwürdig verhalten. Auf der einen Seite haben die Nachbarn ja gesagt, er war so gut gelaunt wie noch nie zuvor. Ja. Auf der anderen Seite bricht er in Tränen aus. Das ist eine ganz schöne emotionale Achterbahn, würde ich sagen, für jemanden.
Er hat ein gutes Programm drauf gehabt, um die Leute zu unterhalten. Und nachdem er einige Tage weg war auf dem Kurzurlaub, hat man dann doch gesagt, wo könnte denn die Frau sein? Er ist ja allein losgefahren. Man hat dann die Polizei verständigt, Feuerwehr hat die Tür aufgemacht und man fand die Frau im Bett mit eingeschlagenem Schädel und den schweren Stichverletzungen.
Und Ernst H., der ist aber wirklich an den Bodensee gefahren oder hat er sich dann aus dem Staub gemacht?
Nee, das war ein ganz normaler Kurzurlaub und zwar hat er gebucht in einer Pension in der Nähe von Lindau, wo er schon öfter mal mit seiner Ehefrau Urlaub gemacht hatte. Dort hat er angerufen, hat gesagt, seine Frau sei vor kurzem gestorben. Er müsse kurz abschalten und man hat dann seine Trauer respektiert und hat ihn in der Pension überhaupt nicht gefragt, wie es so daheim zuging und unter welchen Umständen die Frau gestorben ist. Festgenommen worden ist er dann an Silvester, als er dort seinen Hund Gassi führte. Inzwischen war die Leiche in Reichenberg gefunden und angeblich soll er bei der Festnahme zu den Polizeibeamten gesagt haben, mir geht's jetzt so gut wie noch nie. Vor der Abfahrt nach Lindau hat er noch dem Hausmeister der Wohnanlage versichert, dass er spätestens am 10. Januar zurück sei. Denn am 10. hatte er die Hausordnung und musste unter anderem das Treppenhaus feucht wischen. Hat er gesagt, das macht er selbstverständlich. Und er hat auch darum gebeten, dass man den Briefkasten leert, nicht dass der überquillt und jeder merkt, dass niemand da ist.
Ja, das ist natürlich schon eine ganz düstere Ironie, die da mitklingt. Dann immerhin macht er sich noch Sorgen um die Hausordnung, während aber seine tote Frau in seinem Schlafzimmer liegt. Also er konnte ja wirklich nicht annehmen, dass sich das alles irgendwie nochmal für ihn zum Guten wendet. Er müsste ja eigentlich davon ausgegangen sein, ja, dass ich werde da vermutlich im Gefängnis landen.
Ja, vor allen Dingen hatte er scheinbar gar keinen Plan, wie er sich der Leiche entledigen wollte. Also
ich glaube, es war ja auch einer der Gründe, warum die Leiche gefunden wurde, dass das Fenster geöffnet war und sich die Nachbarn darüber Sorgen gemacht haben, was da los ist.
Das ist richtig, ja.
Jetzt stellt sich natürlich aber die Frage nach dem Motiv, Franz. Die Nachbarn haben ausgesagt, dass Ernst H. an Heiligabend so gut gelaunt war wie nie zuvor und das eben kurz nachdem er seine Ehefrau umgebracht hatte. Hat er die denn gehasst oder hat er schon lange geplant gehabt, die loszuwerden oder?
Also eine glückliche Ehe, das kann man sagen, war das wohl nicht. Das hat auch der Oberstaatsanwalt in der Verhandlung vor dem Schwurgericht gesagt. Ein Jahr nach der Tat wusste man immer noch nicht, was das Motiv wirklich war. Klar ist nur, dass die Vergangenheit des Täters eine ganz große Rolle spielte. Der Mann war von Jugend an traumatisiert. Und das hat wohl am Ende zu dem Verbrechen geführt. Zitat, eine Frau musste auf fürchterliche Weise sterben, weil es über Jahre hinweg nicht gelungen ist, tiefgreifende seelische Wunden zu heilen, sagte der Vorsitzende des Schwurgerichts, der Richter Lothar Schmidt.
Ja, erzähl uns doch vielleicht ein bisschen was über die Vergangenheit von Ernst H. Wie entstanden denn diese seelischen Wunden, von denen der Richter da gesprochen hat?
1938 geboren, der Mann hatte 13 Geschwister.
Was wahrscheinlich für diese Zeit dann gar nicht so ungewöhnlich ist. Heute wäre das ja absolut außerhalb des normalen Bereichs.
Der Vater soll oder er hat, ist aktenkundig, eine seiner Töchter missbraucht und anschließend, damit es keine Zeugin gibt, ermordet, ist gestorben im Krieg als Angehöriger eines Strafbataillons. Alle Kinder kamen ins Heim Und dort sei er, sagt der Angeklagte, von den anderen Kindern als Sohn eines Mörders verachtet, gequält und verprügelt worden. Und jetzt kommt zum ersten Mal der Missbrauch ins Gespräch. Er sei im Kinderheim von Erzieherinnen regelmäßig missbraucht worden, und zwar nicht von einer und dann von der anderen, sondern die seien im Rudel über ihn hergefallen. Mit 22 wurde er obdachlos, lebte insgesamt 17 Jahre auf der Straße, Lebensinhalt überwiegender Alkohol, Herzinfarkt 1977, dann lernt er im Krankenhaus in Schwetzingen bei Heidelberg Margot kennen und sie heiraten.
Seine Ehefrau, die er jetzt quasi dann umgebracht hat.
Richtig.
Und damit kommt dann eigentlich ein großer Wandel in das Leben von Ernst H. rein.
Ob es die große Liebe war, kann man nicht sagen. Laut einer Vertrauten von Margot H. hat sie ihn geheiratet, weil sie ihm helfen wollte. Also sie wollte für sich was Gutes tun. Und weil er ihr leid tat. Sie war der Meinung, dass er eine feste Beziehung benötigt und in Anführungszeichen geführt werden müsse.
Etwas besser ging es ihm dann aber nach der Hochzeit allerdings schon. Also zumindest im Vergleich dazu, was du vorher geschildert hast. Das ist ja wirklich dramatisch, was der vorher für einen Lebensweg hatte.
Er lag nicht mehr auf der Straße, er war in geordneten Verhältnissen. Er hat erfahren, wann er zum Friseur muss und wann er das Hemd wechseln sollte. So betrachtet, ja. Aber was sonst noch zur Ehe gehört, also da lief offensichtlich wenig.
Oder viel falsch.
Was gut war in dieser Beziehung, war, dass das Thema Alkohol zurückgefahren wurde. Sein Problem hat er zwar nicht ganz in den Griff bekommen, er hat weniger getrunken und hat es besser getarnt. Er ging regelmäßig in eine kirchliche Selbsthilfegruppe, aber er hat offensichtlich so erfolgreich seinen Alkoholkonsum getarnt, dass ihn diese Selbsthilfegruppe einsetzte als Referent. Er hat Vorträge gehalten, zum Beispiel in großen Betrieben, hat er den Lehrlingen gesagt, dass man nicht so viel trinken soll. Also jedenfalls, was der Selbsthilfegruppe aufgefallen ist, dass der Mann gut ankam bei den Leuten, denen er gesagt hat, sie sollen nicht trinken.
Aber selber hat er weiter getrunken,
und heimlich. Selber hat er weiter getrunken.
Ja, seine Probleme, vor allem als junger Mann Fuß zu fassen, wo er dann obdachlos war, hatten wahrscheinlich dann mit dem Heimaufenthalt zu tun, kann man sich vorstellen.
Das ist jetzt ein dickes Kapitel, und zwar hat er gebetsmühlenhaft immer wieder und überall erwähnt, dass er schon im Heim sexuell missbraucht wurde und auch später in seinem Leben an vielen Orten immer wieder.
Wobei das Gericht dann später zu dem Schluss kam, dass der sexuelle Missbrauch im Heim wohl, also das haben sie ihm geglaubt, das halten sie für authentisch gehalten, aber diese anderen Übergriffe, von denen er dann später immer wieder erzählt hat, die haben sie ihm nicht geglaubt, beziehungsweise haben das sozusagen als Wahnvorstellungen interpretiert. Richtig. Oder als Verfolgungswahn.
Oder zum Teil mag es gewesen sein, aber überwiegend war es in seiner Fantasie entstanden und dann von ihm ausgebaut. Er erzählte zum Beispiel vor Ort in Reichenberg, Frauen, die er beim Gassigehen kennenlernte, also mit dem Hund, denen erzählte er seine Geschichten, wo, in welchem Dorf er vor Jahrzehnten von welchen Frauen missbraucht wurde. Er erzählte, dass im Reichenberg, im Wald, im Guttenberger Forst, eine Domina hause, die regelmäßig Leute aus dem Ort, also Männer, zu sich rufe und die dann hernimmt. Also das war das Thema Nummer eins. Ein anderes Beispiel: als er auf der Landstraße lebte, habe er manchmal Bäuerinnen um etwas zu essen gebeten und die hätten dann gesagt, kannst du haben, aber du musst erst einmal nackt durchs Dorf laufen oder musst dir sonst irgendwelche derbe Späße gefallen lassen. Da habe er mitgemacht und dafür habe er dann ordentlich was zu essen bekommen. Ein anderes Beispiel, das er erzählt hat: er fuhr mit seiner Frau oft über Land und hat kleine Kirchen und Kapellen aufgesucht und hat der Frau dann immer erzählt, auf dem Altar bin ich missbraucht worden oder hinter dem Altar bin ich missbraucht worden. Und hat er einmal erzählt, dann kam eine alte Frau rein in die Kirche, die wollte vermutlich beten. Und da hat er gesagt, ich glaube, die war damals auch dabei, als ich hier missbraucht wurde. Also alles drehte sich in seiner Fantasie immer um den Missbrauch. Und ein Vorfall aus Reichenberg, als seine Ehefrau mal einige Frauen aus der Pfarrei zum Kaffee nach Hause eingeladen hat, da ist er in Panik geraten und hat schließlich sogar das Haus verlassen, weil er der Meinung war, das Kaffeekränzchen sei nur der Vorwand, um gemeinsam über ihn herzufallen.
Also in seinem Trauma hat er sogar nicht mal seiner Ehefrau dann an dem Punkt vertraut.
Was ja dann auch für den Mord dann später eine Rolle spielen sollte. Jedenfalls kann man davon ausgehen, dass die Misshandlungen in seiner Kindheit und Jugend Ernst H. eigentlich das Leben kaputt gemacht hat und dass er nie wirklich darüber hinweggekommen ist.
Richtig. Also nochmal zu diesen vielen Missbrauchsfällen. Da war was dran, sagte das Gericht. Am Anfang, so ging es los, so ging seine Biografie bergab. Aber ob alles in der Häufigkeit und in den Nuancen, die er schildert, wirklich
so war. Wie er es später in seinem Leben dann auch geschildert
hat. Später immer wieder erlebt haben will, da muss man Fragezeichen anbringen.
Ja, aber es hat ihn auch noch dann über die Jahre hinweg noch belastet. Also er hat davon wirklich, das Trauma hatte sich jetzt schon über längere Zeit bemerkbar gemacht.
Also was dem Mann passiert ist, wäre eigentlich ein umfangreiches weiteres Kapitel.
Es gab ja auch neben diesem Missbrauch dann sogar später in seinem Leben, als er dann verheiratet war, auch noch schwere Schicksalsschläge, die quasi noch auf sein Leid eh obendrauf kamen.
Also der hat alles angezogen, was es an Negativen gibt. Anfang der 1990er Jahre wurde ihm ein Gehirntumor entfernt. 2002,
nachdem er übrigens ja schon einen Herzinfarkt hatte, so hat er überhaupt erst seine Frau kennengelernt.
Ja. 2002 bestellte er in einer Gastwirtschaft in Nördlingen ein Spezi. Mhm. Im Glas war eine ätzende Flüssigkeit und die Folgen eines einzigen Schlucks waren verheerend. Schwerste Verletzungen an Luft- und Speiseröhre, Galle, Milz und Magen mussten entfernt werden. Die Flasche mit Inhalt, scheinbar Spezi, war aber keine, ist auf dem Weg zur Untersuchung verschwunden. Also, fürchterliche Biografie.
Also, dass ihm im Restaurant eine ätzende Flüssigkeit serviert wurde, das habe ich noch nie gehört, dass sowas passiert ist. Das ist ja wirklich, also...
Das wäre ja eigentlich ein eigener Fall, den wir in so einem Podcast besprechen müssten.
Ja. Wurde das denn aufgeklärt, wie es
überhaupt
dazu gekommen
nicht.
Ist?
Die Flasche mit der Flüssigkeit ist auf dem Weg zur Untersuchung in der Gerichtsmedizin verschwunden. Also damit war schon mal das Beweismittel weg. Die Versicherung hat gesagt, wir zahlen nicht. Okay, tut uns leid für den Mann, der da kein Spezi im Glas hatte, sondern sonst was. Aber man könne dem Gastwirt nichts nachweisen. Niemand hat gesehen, wer was in die Flasche hat. Wenn ich mich recht erinnere, dann hat er 5 Jahre prozessiert, beziehungsweise sein Anwalt, bis er dann ein bisschen Geld kam. Und diese Sache mit dem Spezi und den zahlreichen Verletzungen war dann auch der Grund dafür, dass er wiederholt versucht hat, sich umzubringen.
Ja, das lässt ja schon darauf schließen, dass sein psychischer Zustand, also dass er da wirklich in keiner guten Verfassung war. Und es wurde ja auch berichtet, dass er häufig nachts aufgewacht sei, dass er Angst hatte, geschwitzt hat und sich dann auch wieder von aggressiven Frauen bedrängt gefühlt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns stellen, warum sollte er aber deshalb seine Frau ermorden? Das war ja sozusagen die Figur in seinem Leben, die ihm eigentlich Gutes getan hat.
Ja, aber er hat die Frau letztlich empfunden als Belastung. Er hat gemerkt, dass er eigentlich für die ein Pflegefall ist. Mhm. Patient, sie hat ihn umsorgt, aber auch gegängelt. Bekannte sprachen vor Gericht von einer sehr kurzen Leine, an der sie ihn geführt hat, immer auf Sauberkeit und Ordnung Wert gelegt. Sie habe den Mann stellenweise zum Kind degradiert und er wiederum berichtete über 32 oder sogar 33 Ehejahre, Zitat, Anführung, kein Sex. Mhm. Die Ehe beschrieb er mitunter als Hölle. Er brach einige Male aus, nächtigte im Wald, aber nur ein paar Tage. Dann ist er zurück zu den trotz allem Annehmlichkeiten der Ehe.
Ja. Also, dass sie ihn umsorgt hat, das passt natürlich auch zu ihrem Berufsbild. Sie ist ja auch Krankenschwester. Natürlich wird nicht jede Pflegerin und nicht jeder Pfleger auch in seinem Privatleben diese Fürsorglichkeit so ausleben. Aber es ist sozusagen ein Muster, das sich dann durch ihre Biografie wiederzieht.
Ja, die Margot H. wird jetzt ja auch so ein bisschen als Drachen beschrieben. Aber tatsächlich hat ihr Umfeld, also Freunde, ihre Bekannten aus der Kirche haben sie als beliebt und sozial engagiert beschrieben. Vor allen Dingen hat sie sich für Suchtkranke eingesetzt, hat, glaube ich, in einem Chor gesungen, der auch dann im Gefängnis regelmäßig gesungen hat. Man muss dazu sagen, wir hatten es ja vorher schon kurz, eine Freundin sagte über sie, sie hätte den Ernst H. nur geheiratet, weil er ihr leid tat, weil sie ihm helfen wollte. Und eine Freundin sagte über sie, sie hätte das Helfersyndrom. Und das Helfersyndrom ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen, das in den 70er Jahren zum ersten Mal beschrieben wurde. Und man spricht davon, wenn jemand quasi übermäßig jemand anderem helfen will und das Helfen ihm selbst und möglicherweise auch dem Geholfenen mehr schadet als nutzt. Also diese Menschen können gar nicht anders, als jemandem beizustehen und selbst wenn er nicht darum gebeten hat, die Hilfe anzubieten und können zum Beispiel nicht Nein sagen, können die Bitten anderer nicht ablehnen und machen die Probleme anderer zu den eigenen Problemen. Und das passt so ein bisschen auf das, was
wir von Margot erfahren haben.
Was Franz schon erzählt hat, dass ihr Mann quasi unter dieser übermäßigen Hilfe schon fast mehr gelitten hat, als das quasi davon profitieren konnte.
Die Hilfe war ihm ein bisschen zu dicht. Es haben zum Beispiel Leute, die ab und zu bei dem Ehepaar waren, die haben berichtet, ob man früh kam oder Mittag oder abends. Es lag nie was herum. Es war immer alles aufgeräumt. Die Leute haben berichtet, an der Wohnungstür musste man die Straßenschuhe ausziehen. Und der Hund ist nach dem Gassigehen täglich gebadet worden.
Es zeigt, dass es eine sehr, sag ich mal, ein
ordnungsliebende Frau war.
Ja.
Und vielleicht, das ist jetzt kommen wir leider in den Bereich des Küchenpsychologischen etwas, aber ist natürlich Ernst H., der lange ja auch auf der Straße gelebt hat, das steht natürlich so ein bisschen im Kontrast auch dazu.
Ja, das ist ja auch das Spannende an dem Fall. Das kann man nicht in einem Pinselstrich durchziehen, sondern alle möglichen Nuancen sind da denkbar.
Ja, viele Faktoren haben dann wahrscheinlich auch mit reingespielt. Und es ist natürlich auch jetzt das Helfersyndrom, das hat natürlich nur eine Bekannte von Margot geäußert. Das wurde nie
von einem Gutachter oder Psychologen.
Von einem Gutachter oder von einem Gericht auch bestätigt, dass es wirklich so war.
Franz, du warst ja jetzt in dem Prozess im Dezember 2011 auch selbst mit dabei. Gab es denn da mehr Einblicke in das Motiv möglicherweise auch? Hat Ernst H. seine Frau umgebracht, weil sie ihm, wie er sagte, das Leben zur Hölle gemacht hat?
Also das Motiv für diese Tat blieb sowohl bei den psychiatrischen Gutachten als auch bei den vernehmenden Kripo-Beamten als auch beim Gericht, blieb letztlich im Dunkel. Mhm. Der Angeklagte erwähnte mal, dass kurz vor Weihnachten seine Frau telefoniert habe, er wisse nicht mit wem, und er musste den Eindruck haben, dass über Weihnachten Besuch komme. Und da sagt er, das habe ihn sehr verunsichert und verängstigt, Zitat, nicht nochmal so ein Weihnachten. Er hat nie gesagt, wo der Bezug liegt zu einem anderen Weihnachten, das aus dem Ruder lief. Er hat nur plötzlich gesagt, wenn das wieder so ein Weihnachten wird wie damals, dann weiß er nicht, was er macht. An diesem 24. dann ist er sehr früh aufgewacht. So wie er es beschrieben hat, hat er wohl wieder geschwitzt und gehechelt und hat irgendeinen Traum gehabt, wo Frauen über ihn hergefallen sind. Seine Frau ist aufgewacht, hat versucht, ihn zu beruhigen. Er sagt, er habe sie nicht verstanden und weil er sie nicht verstanden hat, es hat ihn geärgert und genervt. Und das sei der Grund gewesen, also nichts Geplantes oder sonst was, nur weil sie ihn da angesprochen hat und er wusste nicht, was sie meint und weil er Angst hat, dass über Weihnachten irgendwelches Unheil droht. Deswegen sei er in die Küche gegangen, habe das Messer geholt, habe da x-mal zugestochen und habe dann auch noch zum Hammer gegriffen. Jetzt könnte jemand sagen, hat er eigentlich immer mit Hammer in Reichweite geschlafen? Nein. Er hat am Abend vor der Tat einen Nagel in die Schlafzimmerwand geschlagen für den neuen Kalender fürs nächste Jahr. Und deswegen lag der Hammer auf dem Fensterbrett. Also kein echtes Motiv, nicht dass man sagt, er hat 4 Wochen vorher schon die Sachen zurechtgelegt oder hat sich überlegt, was ich da mache und so weiter. Völlig aus dem, in Anführungszeichen, Stand raus, seit die Tat passiert.
Aber also, äußerst brutal, muss man sagen. Also richtig? Es sind ja etliche Messerstiche und dann 20 Hammerschläge, mit denen er auf seine Frau da losgegangen ist.
Passt also jetzt wieder überhaupt nicht zu seiner Figur. Das war ein mickriges Männchen. Also da hatte zu schauen, dass er das Gleichgewicht nicht verliert und der konnte dann plötzlich so ausrasten.
Da spricht er dann aber dafür, dass es jetzt quasi keine Rache war für diese 33 richtig schlimmen Ehejahre, sondern ja, wirklich eine Impulstat.
Ja, man müsste wissen, was die Frau vorhatte an Weihnachten. Ob da jemand kam, der für ihn besonders suspekt war oder ob es vielleicht sogar 2 Frauen auf einmal waren oder 3, dass er befürchtete, es würden sich frühere Erlebnisse wiederholen.
Ja, also es ist aber, und davon ist dann das Gericht auch ausgegangen, anzunehmen, dass es in irgendeiner Weise diese Tat mit seinem Trauma in Zusammenhang steht.
Die Tat fängt genau genommen an im Kindergarten, wo die Kinder ihn Mördersohn oder Mörder nannten.
Hm. Wie alt war denn Ernst H. zum Tatzeitpunkt und wie alt war seine Frau, als er sie erschlagen hat?
Ernst H. war zur Tatzeit 72 Jahre alt, also im Dezember 2010, und die Ehefrau war 77.
Zu welchem Urteil kam denn dann das Gericht?
Also verurteilt wurde der Mann zu 9 Jahren Freiheitsstrafe, und zwar wegen Totschlags. Wegen einer Affekttat ganz knapp am Mord vorbei. Ursprünglich war er wegen Mord angeklagt. Mhm.
Aber dann Mordmerkmale konnten nicht festgestellt werden.
Wenn die Frau im Schlaf getötet worden wäre, wäre es Mord gewesen. Da sie aber wach war zu der Zeit, war es in Anführungszeichen.
Weil es dann wahrscheinlich Heimtücke wäre? Oder?
Genau. Ja. Und aus der Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters Lothar Schmidt damals: Die Tat sollte auch Mahnung sein an die Adresse aller, die Kinder und Jugendliche missbrauchen und diesen Tätern deutlich machen, was sie damit auslösen können. Mhm. Also auch eher nochmal Bezug zu der frühen Jugend.
Ja.
Ja, Ernst H. war ja quasi in der Art zu töten, also dieser Mord war kaltblütig und trotzdem konnte ihm der Mord nicht nachgewiesen werden, beziehungsweise es war nach der Rechtsprechung kein Mord. Auch, dass er die Frau tagelang in der Wohnung hat liegen lassen, das spricht alles für so eine Kaltblütigkeit. Aber wenn man dann sein Leben anschaut, dann merkt man, dass alles, was er getan hat, quasi nur dadurch bedingt wurde, was er erlebt hat.
Der passt in keine Schablone rein. Ne? Das sind Sachen, die macht einer. Ja, dann sagt man, das ist so ein Typ, so ein Tätertyp, und andere wieder anders. Aber bei dem geht es quer durch.
Was ja die Staatsanwaltschaft auch gesagt hat, was, sag ich mal, das Besondere an dem Fall ist, ist auch, dass man einen Täter hat, der im Prinzip geständig ist. Das haben wir jetzt vorher vielleicht noch gar nicht so erwähnt, aber er hat ja zumindest über seinen Anwalt sofort zu Verhandlungsbeginn auch eingeräumt, dass er die Tat begangen hat.
Ja.
Nur mit dem Motiv hat er sich aber im Unklaren gehalten, und sozusagen Gericht und Gutachter haben dann sich ihre eigene Erklärung dazu gesucht. Aber wir haben da auch dazu jetzt natürlich keine hundertprozentige Gewissheit. Ich finde auch ganz wichtig an der Stelle nochmal zu betonen ist, dass natürlich die Frau keine Schuld trifft dafür, was ihr jetzt widerfahren ist. Also er hat das zwar so wahrgenommen, dass sie ihm das Leben zur Hölle gemacht hat, aber ob sie das überhaupt wusste, dass er das so wahrgenommen hat, das wissen wir natürlich nicht. Und ja.
Ja, sie wollte wahrscheinlich nur sein Bestes.
Es gab noch eine Frage, was wird aus dem Mann, wenn er nach den 9 Jahren in die Freiheit kommt? Die hat sich erübrigt. Er ist, soweit ich weiß, während der Haft gestorben.
Okay.
Ich glaube, auch der Richter ist damals davon ausgegangen, dass er bei einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren nicht mehr das Gefängnis verlassen wird.
Ja.
Franz, kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Du warst ja damals im Gericht. Wie war damals die Stimmung der Zuschauer?
Also da waren sehr viele ältere Damen, die Verstorbene, die Getötete kannten. Und die Masse der Zuhörerinnen hatten, wie die Tote zu Lebzeiten, auch Mitleid mit ihm. Also sonst erlebt man, ne, da werden Vorschläge aus dem Zuhörerraum gemacht, wie viele Jahre einer kriegen sollte oder nie mehr rauskommen und so weiter und so fort. Da waren sehr viele ältere Damen, denen der Angeklagte Leid getan hat, und die eine oder andere hätte ihn möglicherweise nach den 9 Jahren bei sich aufgenommen und auch noch mal versucht, ob sie was Ordentliches aus ihm noch machen kann.
Ja, das ist natürlich unfassbar, gerade wenn man muss sich einfach noch mal vor Augen führen, dass er seine Frau mit 20 Hammerschlägen umgebracht hat. Also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie aus Versehen oder so, sondern zumindest in dem Moment hat er das ja dann schon muss er ja gewusst haben, was da die Konsequenz sein würde.
Das haben die engagierten Zuhörerinnen alles den Erzieherinnen aus dem Kinderheim und anderen zugeschoben. Das waren für sie die Schuldigen, und deswegen hatten sie nicht nur in Anführungszeichen, sondern erkennbar Mitleid.
Es ist also wieder mal ein Fall, das hatten wir ja auch schon öfter, in dem unser Täter gleichzeitig in gewisser Weise auch Opfer war. Natürlich nicht Opfer seiner Frau, aber Opfer seiner Erzieherin in der Vergangenheit eben.
Also es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Auch eindrücklich fand ich die Mahnung des Vorsitzenden Richters, dass die Tat allen Tätern und Täterinnen deutlich machen sollte, was sie mit dem Missbrauch an ihren Opfern auslösen können, was dieser Fall ja ganz deutlich zeigt. Damit wir Traumata an sich noch ein bisschen besser verstehen können, haben wir mit dem Psychotherapeuten Erich Bodenbender gesprochen. Er kommt aus Würzburg und arbeitet unter anderem mit Menschen, die in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben. Herr Bodenbender, wie entsteht ein Trauma? Was passiert dabei im Gehirn?
Ein Trauma ist eine lebensbedrohende Situation, in der das Gehirn alle unnötigen Wahrnehmungen und Handlungen stilllegt und die wichtigsten Handlungen wie Fluchtreflex oder auch das Erstarren auslöst. Also das Gehirn schaltet sozusagen auf einen Notbetrieb um. Der Körper ist dann zum Erstarren, zum Kampf oder zur Flucht bereit. Bei diesem Vorgang werden Adrenalin, Noradrenalin und Endorphin, die sogenannten Stresshormone, ausgeschüttet. Die Umgebungsreize wie Gerüche und Geräusche werden nicht mehr bewusst wahrgenommen und alle Sinne konzentrieren sich auf die Bedrohung. Und genau so wird in unserem Gedächtnis dann dieses Erlebnis abgespeichert. Als Schrecken, als Bedrohung, die unser Gehirn nicht angemessen verarbeiten kann. Diese Einengung ist auf der einen Seite eine Schutzreaktion, um sich zu konzentrieren auf das Überleben in diesem bedrohlichen Ereignis. Zum anderen verhindert es natürlich auch die angemessene Verarbeitung des Ereignisses, weil es nicht in das Bewusstsein integriert werden kann, sondern es wird nur abgespeichert. Es ist schrecklich, es ist furchtbar. Mein Leben ist bedroht. Bei wiederholten oder schweren Traumatisierungen schleift sich dann diese Reaktion ein und wir sprechen von dissoziativen Reaktionen. Das ist eine Art Schutzmechanismus, der verhindert, dass sozusagen die einströmenden Reize zu massiv werden.
Gibt es typische Symptome oder Verhaltensmuster, wie sich ein Trauma äußert und wie ist das Verhalten von Ernst H. aus unserem Fall einzuordnen?
Ja, es gibt typische Kennzeichen eines Traumas. An erster Stelle sind die sogenannten Flashbacks zu nennen. Das heißt, Menschen, die ein Trauma erlebt haben in der Vergangenheit, erleben im aktuellen Leben die Schrecken und Ängste nochmal wieder wie einen schlechten Traum sozusagen. All die Gefühle von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein stellen sich wieder ein und es schlägt sich auch in körperlichen Symptomen nieder wie Zittern und Herzklopfen oder Herzrasen. Was dann drittens dazu führt, dass diese Menschen sich aus dem Leben zurückziehen, manchmal nur noch selten aus dem Haus gehen, den Kontakt zu anderen Menschen meiden und sich abkapseln. Das schränkt natürlich die Lebensfreude ganz stark ein. Und viertens sind Menschen, die ein Trauma erlebt haben, oft schreckhaft und schlafen schlecht. Sie fühlen sich ständig bedroht und sind äußerst wachsam, obwohl eigentlich keine Gefahr besteht. Das hängt damit zusammen, dass sie oft die oben erwähnten Flashbacks erlebt haben und diese Flashbacks werden durch sogenannte Trigger ausgelöst. Trigger sind Kennzeichen aus der Traumasituation wie Gerüche oder Geräusche, die Sirene der Feuerwehr oder des Krankenwagens, die dann sozusagen die Erinnerung an das traumatische Ereignis auslösen. Und genau das könnte auch in dem hier geschilderten Fall passiert sein. Im Gespräch mit seiner Frau ist ein sogenanntes Triggerwort gefallen, das eine Art Flashback bei dem Mann auslöst und er außer Kontrolle gerät und dann seine Tathandlungen ausführt.
Danke, Herr Bodenbender, für diese Einsichten in die Psychologie. Ja, danke, Franz, dass du uns heute von diesem Fall nochmal erzählt hast.
Ich habe es genossen, wieder mal an einem Mikrofon zu sitzen.
Sehr schön. Ja, ihr müsst jetzt leider noch ein bisschen warten, bis wir unsere nächste Folge veröffentlichen. Das wird erst im nächsten Jahr soweit sein. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auf Instagram folgen. Da werdet ihr auf jeden Fall über alle Neuerungen und neuen Folgen informiert.
Und schreibt uns wie immer auch gerne eine E-Mail an podcast@meinpost.de. Für Lob, Kritik und Anmerkungen freuen wir uns sehr darüber und bis zum nächsten Mal.
Und frohe Weihnachten.
Tschüss.
Ciao.